Achtung! In dieser Folge thematisiere ich unter anderem physische sowie sexuelle Gewalt und Mord an Minderjährigen. Jahrmärkte und Dorffeste ziehen seit jeher insbesondere Kinder magisch an. Vermutlich können sich auch die meisten von uns noch an schöne Stunden erinnern, die wir in Kindheitstagen zwischen blinkenden Fahrgeschäften und Zuckerwatte erleben durften. Auch Familie Imhof plante im Sommer 1989, den Tag mit einem Besuch auf dem örtlichen Rummel ausklingen zu lassen. Doch was gute Laune und funkelnde Kinderaugen versprach, wurde sowohl für die kleine Fabienne als auch ihre Eltern zum absoluten Albtraum. Und damit herzlich willkommen zur 22. Folge Tod und Sünde. Die Sommerpause ist nun offiziell beendet und wir starten wie gewohnt ohne großes Gequatsche mit dem neuen Fall. Ich habe tatsächlich eine ganze Weile überlegt, wie ich die heutige Geschichte aufziehen soll, ohne dass ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer den Anschluss verliert. Generell versuche ich, Zeitsprünge sofern möglich zu vermeiden, Namen nur zu erwähnen, wenn diese eine Relevanz haben, und den Podcast so zwar detailliert und interessant, aber weder verwirrend noch zu langatmig zu gestalten. Ich hoffe stets, dass mir der Spagat zwischen spannender Erzählung und faktenbasierter Recherche gelingt und ihr mir auch heute ohne Probleme folgen könnt. Sollten euch Bilder und Zusatzinfos zu den einzelnen Fällen interessieren, dann schaut doch gerne mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder sucht direkt in der App nach tus.podcast. Des Weiteren würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen, auf welcher Plattform auch immer du dies gerade hörst. Besten Dank. Werner Marco Ferrari wurde am 29. Dezember 1946 in der Schweizer Großstadt Basel mit einer Zange auf die Welt geholfen. Ebenso kalt und lieblos, wie sich seine ersten Lebensjahre gestalten sollten. Mutter Gertrud war selbst gerade erst einmal 18 Jahre jung und hatte neben kurzen, aber heftigen Beziehungen bereits so manch andere Sorge in ihrem Kopf. Ein Kind kam gerade alles andere als gelegen, doch obwohl sie ihre Partner häufig zu wechseln pflegte, entschied Gertrud sich letztendlich, den Mann, welchen sie für den leiblichen Vater des Kindes hielt, zu heiraten. Doch selbst dies brachte keine Stabilität. Bereits 2 Jahre später folgte die Scheidung der beiden. So ging es eine ganze Weile, bevor Werner das 5. Lebensjahr vollendet hatte, waren ihm schon 3 verschiedene Männer als Papa vorgestellt worden, doch keine der Ehen hatte Bestand. Zu viel Geschrei, zu viel Gewalt, zu wenig Liebe. 1951 entschied die heillos überforderte und nicht zum Lieben fähige Gertrud, den kleinen Werner Marco nach Rümlingen in ein Heim abzugeben. Doch auch dort fand der in sich gekehrte Junge kein Zuhause und wurde schon bald in eine andere Unterkunft weitergeschoben. Als er schließlich mit 7 Jahren fürs Erste zurück zu seiner Mutter und ihrem derzeitigen Lebensgefährten ziehen durfte, ließen sich bereits Defizite in Werners Entwicklung feststellen. Man hatte ihm bisher nicht einmal die Chance gegeben, Freunde zu finden, Kontakte zu knüpfen und so den normalen sozialen Umgang miteinander zu erlernen. Zu häufig hatte sich sein Umfeld verändert, die Menschen um ihn herum. Bereits in der ersten Folge Tod und Sünde über Jürgen Bartsch komme ich auf das Phänomen Hospitalismus und dessen mögliche Folgen zu sprechen. Nun, da Klein Werner wieder bei seiner Mutter lebte, wurde es jedoch noch schlimmer. Nicht nur wurde er regelmäßig geschlagen und erniedrigt, eines Tages flippte sein derzeitiger Stiefvater regelrecht aus. Er ließ das Waschbecken vorlaufen, klemmte sich den schreienden und zappelten Werner unter den Arm und presste dessen Kopf schließlich unter Wasser. Das Kind wand sich vor Todesangst, doch es verging eine gefühlte Ewigkeit, bis sich der Griff schließlich löste und Werner röchelnd auf die Badezimmerfliesen fiel. Von Gertrud hatte er nichts zu erwarten, sie würde ihn nicht trösten. Sie nahm ihn ja nicht mal bei der Hand. Alles, was Werner für sie darstellte, war Ballast. Und so kam es schon fast einer Erlösung gleich, als der Junge gerade mal ein halbes Jahr später erneut in die Obhut einer Einrichtung abgeschoben wurde. In der Kinderbeobachtungsstation Rüfenach, wo Werner bis Mitte 54 untergebracht wurde, bemerkte man schon bald einige Auffälligkeiten. Zum einen begann der Junge nachts ins Bett zu machen, zum anderen erwischte man ihn wiederholt beim Lügen oder kleinen Diebstählen. Gleichzeitig war der introvertierte Bengel außerordentlich liebesbedürftig und anhänglich dem Personal gegenüber. Werner schien sich nach Zuneigung und Nähe zu sehnen. Jahr um Jahr verging. Was sich änderte, waren die Namen der Einrichtungen, in welchen Werner Marco Ferrari seine lieblose Kindheit fristen musste. Was blieb, war so ziemlich alles andere. Das lieblose, sterile Umfeld, die fehlenden Freundschaften, die erzieherische Verwahrlosung. Im Zuge der Unterbringungen war Werners charakterliche Veränderung dokumentiert worden. Psychologen attestierten dem Heranwachsenden bereits Konzentrationsstörungen als auch eine schizoide Persönlichkeitsstörung. Er habe sich von der Außenwelt abgekapselt und lebe nun in seiner eigenen. Erst mit 16 gelang es Werner, den Teufelskreis aus verschiedenen Heimen und Kliniken zu durchbrechen, zumindest fürs Erste. Denn obgleich er sich inzwischen einigermaßen mit seiner Mutter verstand, bei der er nun wieder wohnte, außerhalb der eigenen vier Wände schaffte Ferrari es nicht, sich von Ärger fernzuhalten. So stahl er inzwischen sogar Autos und legte kleine Brände, sodass schon bald die Polizei auf ihn aufmerksam wurde. Doch der Teenager hatte auch eine andere Seite. Noch immer sehnte er sich nach Aufmerksamkeit und Liebe, doch niemand hörte ihm zu. Weder das Personal in den Heimen und erst recht nicht seine gefühlskalte Mutter Gertrud. Während er also nach außen hin schrie, indem er diverse Delikte beging, so kauerte er sich innerlich in eine dunkle Ecke. Sein einziger Freund war eine Wärmflasche, welche er einst gestohlen hatte. Sie allein spendete ihm Wärme und Geborgenheit. Langsam pflegte er seinen Kopf auf das warme Gummi zu legen und die Augen zu schließen. Er stellte sich vor, er lausche am Bauch seiner Mutter. Wärme, Geborgenheit. Trotz all der Zurückweisung und Einsamkeit gab Werner Ferrari es jedoch nicht gänzlich auf, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Allerdings waren die jungen Männer und Frauen in seinem Alter nur selten an einer Konversation mit dem infantilen Heimkind interessiert. Wer ihm jedoch Aufmerksamkeit und Emotionen schenkte, waren die Kinder in der Nachbarschaft. Sie schienen ihn zu verstehen, waren unbefangen, urteilten nicht. Immer häufiger trieb sich Werner in der Nähe von Schulen, Kitas und Sportstätten herum. Doch nach wie vor wurde der junge Mann straffällig, bis die Behörden schließlich zum Handeln gezwungen waren. Im April 1965 hatte eine Zeugin ihn dabei beobachtet, wie er einen Hemmschuh, also eine Art Bremsklotz, auf die Gleise der örtlichen Eisenbahn legte und nach rund 3 Wochen Fahndung wurde Werner verhaftet. 3 Wochen, in welchen er noch weitere, kleinere Delikte begangen hatte und somit landete der 20-Jährige 1965 in der psychiatrischen Uniklinik Friedmann in seiner Heimatstadt Basel. Allerdings durfte Werner sich zu bestimmten Zeiten auch außerhalb der Institution aufhalten und dies nutzte er für regelmäßige Spaziergänge. Die Grenze zu Frankreich verlief unweit des Geländes und eines Tages traf er hier auf ein Mädchen, welches er ansprach. Die Kleine schien dem hageren Marco, so hatte er sich vorgestellt, zu vertrauen und schließlich saßen die beiden gemeinsam im Gras und kuschelten. Doch als der deutlich ältere Ferrari plötzlich fremde Stimmen vernahm, bekam er es mit der Angst zu tun. Man würde ihm sicher die Spaziergänge untersagen, wenn man ihn jetzt erwischte. Also presste er dem panischen Mädchen beide Hände auf den Mund und kauerte sich neben sie, bis die Stimmen in der Ferne verhallt waren. Anschließend rappelte er sich auf, ließ das verängstigte Mädchen im Gras sitzen und eilte zurück in die Klinik. Tatsächlich wurde in einem Gutachten festgehalten, dass Werner nebst seiner kleptomanischen auch eine pädophile Veranlagung habe. Die Straftaten, die er bisher beging, seien sein Weg, den inneren Frust und Zorn nach außen zu kehren und so temporär von sich abzuwälzen. Man könne nicht ausschließen, dass Werner Ferrari durch sein unberechenbares, impulsives Handeln in Zukunft ein pädophiles Sexualdelikt begehen könnte und hielt ihn daher für durchaus gefährlich. Er sei sowohl intellektuell als auch sozial unterentwickelt und habe eine schizoide Kontaktschwäche, welche es ihm nur bedingt erlaube, einen längerfristigen Kontakt mit erwachsenen Menschen zu knüpfen. Trotz dieser mehr als deutlichen Warnung entließ man Werner Ferrari 2 Jahre nach seiner Einweisung wieder in die Freiheit, wo er umgehend wieder Kontakt zu Minderjährigen suchte. Er hatte stets kleine Spielzeuge wie beispielsweise Gummibälle in der Jackentasche und umgarnte die sorglosen Kinder in der Nachbarschaft. Am Freitag, den 6. August 1971, drehte der 10-jährige Daniel Schwan auf einem Fahrrad seine Runden am Rande eines Dorffestes in der Schweizer Gemeinde Rainach. Werner Ferrari näherte sich ihm, stellte sich mit Marco vor und brachte den Jungen mit Spielzeug und falschen Versprechungen dazu, ihm zu folgen. Immer weiter entfernten sich die beiden von dem Festplatz, bis man weder Musik noch Stimmen wahrnehmen konnte. In einem kleinen Waldstück vor Terwil, etwa 2 Kilometer von seinen Eltern entfernt, zwang Werner Ferrari den kleinen Daniel dazu, sich zu entkleiden und legte ihm schließlich seinen Kopf auf den Bauch. Heute würde er seine Wärmflasche nicht brauchen. Als Werner schließlich Anstalten machte, das Kind auf dem harten Waldboden zu vergewaltigen, begann Daniel schließlich laut zu schreien, sodass sein Entführer aufschrak und ihm instinktiv die Hände auf den Mund presste. Doch es nützte nichts, der tapfere Daniel schrie so laut er nur konnte. Die Stimme des Jungen hallte in Werners Schädel nach, und die Todesangst in ihr spülte unliebsame Erinnerungen zurück an die Oberfläche. Erinnerungen an den Tag, als Werner selbst von einem seiner Stiefväter attackiert und beinahe ertränkt worden wäre. Dieser Schrei, es musste aufhören. Als wieder Ruhe in das Waldstück eingekehrt war, ließ Werner seine zitternden Hände vom Hals des Kindes und sank neben dem leblosen Körper in sich zusammen. Weinend raufte er sich die Haare, strich dem toten Kind noch einmal durchs Haar und rappelte sich schließlich auf, ehe er verschwitzt und aufgedreht nach Hause floh. Dort quälte ihn die Schuld, sie trieb ihn in den Wahnsinn. Er wollte doch bloß Liebe, warum musste der Junge denn nur anfangen zu schreien? Am nächsten Morgen setzte sich ein 65 Personen und 7 Hunde starker Suchtrupp in Bewegung, um den verschwundenen 10-Jährigen zu finden, dessen Eltern bereits Krankvorsorge waren. Zunächst entdeckte man sein Fahrrad, bevor man schließlich auf den nackten Leichnam des Kindes stieß. Umgehend wurde die Bevölkerung um Hinweise gebeten, und tatsächlich meldete sich knapp eine Woche später eine Frau bei der Polizei. Sie arbeitete in einem lokalen Wirtshaus und bereits vergangenen Samstag, den 7. August, also unmittelbar nach Daniels Ermordung, habe sie einen merkwürdigen Anruf erhalten. Ein nervös wirkender Mann, welcher sich als Werner Ferrari vorstellte, erkundigte sich nach einem vermissten Jungen und wollte wissen, ob bereits im Radio über dessen Verschwinden berichtet würde. Zu diesem Zeitpunkt war der Wirtin überhaupt nicht klar, wovon der Fremde am Telefon da überhaupt sprach. Schließlich war Daniel Schwan erst am Abend zuvor vom Festplatz entführt und die Öffentlichkeit noch gar nicht über den Vorfall informiert worden. Nach einer schlaflosen Nacht hatte Werner Ferrari die Paranoia offenbar so sehr zu schaffen gemacht, dass er am Apparat seinen echten Namen genannt und die Polizei so direkt vor seine Wohnungstür geführt hatte. Nachbarn waren überrascht und schockiert, als dieser letztendlich verhaftet und in Handschellen abgeführt wurde. Niemand hatte dem ruhigen, freundlichen Werner Marco eine kriminelle Ader zugeschrieben und die ein oder andere Bekanntschaft besuchte ihn sogar in Untersuchungshaft. Lange hielt er den intensiven Befragungen jedoch nicht stand, und so war er schließlich am 18. August 1971, 2 Wochen nach dem Mord, geständig. Er gab an, den kleinen Daniel bloß habe zum Schweigen bringen zu wollen, keineswegs habe er die Absicht gehabt, ihn zu töten. Werner Marco Ferrari wurde dennoch wegen vorsätzlicher Tötung zu 12 Jahren Haft verurteilt. Unmittelbar nach seiner Inhaftierung schrieb er den Eltern seines Opfers einen reumütigen Brief, in welchem er um Vergebung für sein Verbrechen bat. Nicht nur scheint die Strafe an sich schon recht milde, die Tatsache, dass der Ersttäter zum Tatzeitpunkt erst 24 Jahre alt war, sich in Haft stets unauffällig verhielt und freiwillig an diversen Untersuchungen teilnahm, bewirkte zudem eine Reduzierung der Haftzeit von 12 auf nunmehr lediglich 8 Jahre. Die letzten Monate saß Werner in der JVA Regensdorf ab, wo einer der Mithäftlinge eines Abends vor seinen Augen brutal erstochen wurde. Doch auch hier war es nicht die Tat an sich, welche ihn verfolgte, es war der Schrei des Mannes, welcher Werner um den Schlaf brachte. Die Todesangst. Am 11. August 1979 wurde Werner Ferrari schließlich entlassen und kam in einer kleinen Einzimmerwohnung unter. Noch einsamer als je zuvor begann er zu trinken. Zwar stellte man Werner für die nächsten 3 Jahre eine Art Bewährungshelfer zur Seite, welcher ein Auge auf den inzwischen 32-Jährigen werfen sollte. Die Schutzaufsicht hatte jedoch nichts als Lob für diesen übrig. Werner Ferrari mache große Fortschritte, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren, und schon bald hielt man ihn offiziell für nicht mehr rückfallgefährdet. Eine weitere, gravierende Fehlentscheidung in diesem Fall. Kaum war Werner unbeobachtet, verfiel er umgehend in alte Muster. Er hat in Haft keinerlei Therapie erhalten, welche seine sozialen Defizite aufarbeiten und ihm die Kontaktaufnahme zu Erwachsenen zukünftig erleichtern würde. Und so waren es wieder Schulen und Sporthallen, in deren Nähe Werner Ferrari nach Freundschaften, Wärme und Geborgenheit suchte. Am 16. Mai 1980 verschwand die 12-jährige Ruth Steinmann, von vielen liebevoll Rutli genannt. Das Mädchen war mit dem Fahrrad auf dem Heimweg von der Schule in der Gemeinde Würen los. Für gewöhnlich nahm Ruth eine Abkürzung durch einen kleinen Wald und hätte so eigentlich kurz vor ihren Eltern zu Hause ankommen müssen, welche an diesem Tag mit dem Auto noch ein paar Besorgungen machten. Diese machten sich unverzüglich auf die Suche nach ihrer Tochter, welche stets zuverlässig war und sich sonst nie verspätete. Am Rand einer Landstraße fiel dem Vater ein Mofa auf, welches nahe eines Waldstücks abgestellt worden war, schöpfte aber erst Verdacht, als ihm dieses ein wenig später entgegenkam. Der Fahrer machte einen nervösen, aufgeschreckten Eindruck, also entschied Herr Steinmann, sich besagtes Waldstück einmal genauer anzusehen. Zu Fuß folgte er dem schmalen Trampelpfad, welcher sich an den Bäumen vorbeischlängelte, und plötzlich stand er vor einem Kinderfahrrad. Er erkannte es sofort. Wenige Meter weiter lag seine tote Tochter. Rutli war nackt, ein Gebissabdruck prangte auf ihrer linken Brust. Das 12-jährige Kind war vergewaltigt, mit einem Ast gequält und anschließend mit ihren eigenen Kleidern erdrosselt worden. Ihr Mörder hatte den leblosen Körper lediglich mit einem schäbigen Teppich bedeckt, welchen er in der Umgebung gefunden haben musste. Die Meldung über die ermordete Ruth Steinmann verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Kanton Aargau. Obwohl ihr Vater der Polizei sowohl das Mofa als auch den Fahrer recht detailliert beschreiben konnte, standen die Ermittlungen nahezu still. Weder gab es einen Verdächtigen, noch hatte man die Möglichkeit, vor Ort gesammelte Spuren ausreichend zu analysieren. Zwar hatte man ein Schamhaar auf Ruths Gesäß gefunden, die DNA-Analyse war jedoch noch lange nicht in der Forensik angekommen und so sollte die 12-Jährige nicht das einzige Opfer bleiben. Werner Ferrari hatte unterdessen seinen Führerschein gemacht und ließ es sich nicht nehmen, seinen Traumberuf in das Dokument einzutragen. Erzieher. Tatsächlich hielt er sich nach wie vor mit Aushilfsjobs über Wasser, konnte aber keine Anstellung lange halten. Gezielt suchte er die Nähe von Kindern, arbeitete zwischendurch sogar als Koch in einem Heim. Doch mal wurde er von seinem Arbeitgeber beim Stehlen erwischt, ein anderes Mal trieb ihn der Verfolgungswahn zu einem weiteren Umzug. Insgesamt 13 Mal wechselte der Pädophile seine Anschrift, freundete sich aber stets mit den Nachbarskindern an, wohin es ihn auch verschlug. Für diese war er der nette Marco, welcher sie nur zu gern auf seinem Schoß sitzen ließ, während er die Kleinen spielerisch in seinem blauen VW Käfer über den Parkplatz vor dem Haus fuhr. Da war zum Beispiel das eine Mädchen, welches ihn immer getröstet hatte, wenn er traurig war. Sie war wohl so um die 9 Jahre alt, ihre Eltern kannte Werner nicht, aber sie mochte ihn und begleitete ihn regelmäßig bei Spaziergängen. Oder der eine Junge in Adelboden, der war eine richtige Naschkatze, hat die Süßigkeiten geliebt, die er auf Marcos Schoß bekommen hat. Aber irgendwann kam Marco nicht mehr, er war plötzlich weg. Dieses Mal hatte ihn ein langwieriger Familienstreit im Nachbarhaus in die Flucht geschlagen. Er konnte das Weinen und Geschrei der Kinder einfach nicht mehr ertragen. In den nächsten Jahren verschwanden zahlreiche Kinder in verschiedenen Kantonen der Schweiz. Doch erst mit der Ermordung des 10-jährigen Christian Widmer begannen die Behörden, einen Zusammenhang der Taten zu vermuten. Am 17. Oktober 1987 hatte in der Gemeinde Windisch eine Jubiläumsfeier stattgefunden. Die örtliche Jungschar, eine Art Messdiener, hatte sich schließlich in der großen Sporthalle eingefunden, um gemeinsam zu Abend zu essen. Die Veranstaltung war gut besucht, rund 100 Kinder mit ihren Eltern waren gekommen. Und niemandem fiel auf, dass sich der 10-jährige Christian gegen 19 Uhr heimlich aus dem Gebäude schlich. Eine Reitergruppe entdeckte die Leiche des Kindes am nächsten Tag. Der Junge war sexuell missbraucht, anschließend erdrosselt und neben einem Maisfeld abgelegt worden. Die Polizei erinnerte sich an einen sehr ähnlichen Fall. Bereits 2 Jahre zuvor war der 7-jährige Daniel Suter, nur wenige Kilometer entfernt, auf gleiche Weise aufgefunden worden. Seit dem ersten Mord an Ruth Steinmann vor gut 8 Jahren waren insgesamt 10 Kinder in der Gegend verschwunden, doch dies war erst der 3. Fund. Die Behörden vermuteten nun das Schlimmste und da sie, Abgesehen von zwei Tatwerkzeugen und einer groben Beschreibung des vermeintlichen Täters, welchen Ruths Vater 8 Jahre zuvor auf einem Mofa flüchten sah, rein gar keine Spur hatten, griffen sie zum letzten Strohhalm, welcher ihnen noch blieb. Sie baten die Öffentlichkeit um Hilfe, indem sie das bisschen, was sie in der Hand hatten, durch die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst einem breiten Publikum präsentierten. Die Erfolgschancen waren unfassbar gering. Gesucht wurde nach einem schlanken Mann Mitte 40. Er sei ungefähr 1,80 groß mit Schnauzbart und Brille und trug an Ruths Todestag eine braune Wildlederjacke. Zudem präsentierte man die Vorhangkordel und den Stoffgürtel, mit welchen Daniel Suter und Christian Widmer erdrosselt worden waren. Es war nahezu unmöglich, dass jemand jemanden kannte, dessen Bademantelgürtel oder Vorhangkordel fehlte, aber man musste es versuchen. Tatsächlich meldete sich nach Ausstrahlung der Aktenzeichen XY-Folge eine Frau bei der Polizei. Zwar erkannte sie weder die Kordel noch den Gürtel, doch die Art und Weise, wie die Kinder verschwunden und ums Leben gekommen waren, kam ihr leider äußerst bekannt vor. Am Telefon war die Mutter von Daniel Schwan, welcher 1971 ebenfalls von einem Festplatz entführt, vergewaltigt und ermordet worden war. Der Täter sei damals überführt und inhaftiert worden, sein Name Werner Marco Ferrari. Man hatte längst alle Puzzlestücke beisammen, um den Serienmörder zu überführen. Tatsächlich stand sein Name auf einer sogenannten schwarzen Liste von bekannten Sexualstraftätern, welche nach und nach von den Schweizer Behörden überprüft wurden. Doch diese Liste war lang und in den 1980er Jahren gab es noch keine einheitliche oder gar digitale Datenbank. Der Informationsaustausch zwischen verschiedenen Kantonen erfolgte noch über Briefe oder das Telefon. Akten mussten schriftlich angefordert werden und so zog sich die Ermittlungsarbeit dahin. 26. August 1989. Die 9-jährige Fabienne Imhof verbrachte diesen warmen Samstag mit ihrer Familie und einer Freundin auf der Hägendorfer Chilbi. Hierbei handelt es sich um eine Art Dorffest oder Kirchweihe und als die beiden Mädchen am Abend nach dem Essen fragten, ob sie nicht auf die andere Seite des Festplatzes gehen durften, stimmten die Eltern zu. Zeugen sahen die Kinder noch an einem Fahrgeschäft anstehen, doch als sie wenig später zu Fabiens Eltern zurückkehren wollten, sprach sie plötzlich einen Mann mit Schnauzbart und großer Brille an. Werner Marco Ferrari hatte, auf der Suche nach Opfern, im Halbdunkeln auf der Lauer gelegen und schlug nun zu. Er überzeugte die Mädchen, ihm zu folgen, vorbei an der Dorfkirche in eine dunkle Gasse. Dort nahm er Fabienne an die Hand, drehte sich zu ihrer Freundin um und befahl ihr zu warten, sie würden gleich zurückkommen. Dann zerrte er sein wehrloses Opfer weiter. Sie kamen sogar an Fabiennes Elternhaus vorbei, doch nur wenige 100 Meter weiter wurde es der 9-Jährigen zu gruselig. Der fremde Mann steuerte geradewegs auf den finsteren Wald zu. Fabienne zog noch an seiner Jacke, ehe sie vor Angst zu weinen begann, doch es nützte nichts. Im Schutze der Dunkelheit verging sich Werner Ferrari an der kleinen Fabienne, ehe auch ihr klagender Schrei ihn dazu brachte, das Kind letztendlich zu erwürgen. Fabiennes Freundin war unterdessen mutterseelenallein und weinend von Besuchern der Chilbi in jener Gasse angetroffen worden, in der ihr Entführer sie hatte warten lassen. Umgehend brachte man das verängstigte Kind nach Hause, wo es unter Tränen berichtete, was geschehen war. Am nächsten Tag erreichte Familie Imhof die grausame Nachricht. Man hatte ihre ermordete Tochter gefunden. Die Täterbeschreibung, welche ihre Freundin glücklicherweise abgeben konnte, passte exakt zu dem Namen, welchen Frau Steinmann den Behörden erst Tage zuvor im Zuge der Aktenzeichen XY-Sendung am Telefon genannt hatte. Werner Ferrari. Am 30. August 1989, 4 Tage nach dem Mord an Fabienne Imhof, wurde offiziell Haftbefehl erlassen. Doch in seiner derzeitigen Wohnung in der Stadt Olten konnte man ihn nicht antreffen. Eine Nachbarin informierte ihn jedoch darüber, dass die Polizei dagewesen sei und nach ihm gefragt habe. Insgeheim hatte Werner immer gewusst, dass man früher oder später die Verbindung zu ihm herstellen würde. Schließlich war er bereits ein verurteilter Kindsmörder. In seiner Verzweiflung griff Ferrari zum Telefon und rief persönlich bei der Polizei an. Er sei zwar nun daheim, wolle die Beamten aber direkt wissen lassen, dass er mit der Sache in Hägendorf nichts zu tun habe. Sie bräuchten gar nicht erst wiederkommen. Diese Aussage machte ihn umso verdächtiger. Schließlich hatten sie der Nachbarin gar nicht gesagt, warum sie nach Herrn Ferrari suchten. Wenige Stunden später klickten die Handschellen, doch der Verdächtige stritt jegliche Beteiligung an dem Verschwinden der Kinder ab. Erst nachdem Fabienne Imhoffs Freundin ihn am 16. September als ihren Entführer identifiziert hatte, begann er zu reden. In einem dreistündigen Verhör legte Werner ein schriftliches Geständnis ab, in welchem er letztlich zugab, 4 der 10 verschwundenen Kinder getötet zu haben. Insbesondere den Mord an der 12-jährigen Ruth Steinmann im Mai 1980 stritt er jedoch vehement ab. Es folgte eine gefühlte Ewigkeit des Katz-und-Maus-Spiels. Bereits 2 Tage nach seinem Geständnis widerrief Ferrari dieses. Er sei mit falschen Versprechungen zu einer Unterschrift gedrängt worden. Bald darauf gestand er wieder, doch auch diesmal machte er einen Rückzieher, ehe der Prozess beginnen konnte. Es muss eine frustrierende Zeit für alle Beteiligten gewesen sein. Psychiatrische Gutachter attestierten Werner Ferrari noch immer eine schizoide Persönlichkeitsstörung. Ein Teil von ihm wisse, dass er der Täter sei, der andere Teil könne es sich jedoch nicht erklären und leugnete das Offensichtliche. Es schien, als seien sowohl Werner als auch Marco 2 verschiedene Charaktere. Tatsächlich hatte sich der Serienmörder Kindern gegenüber stets mit seinem 2. Vornamen Marco vorgestellt. Dokumente, welche er so unterzeichnete, waren fein säuberlich und leserlich geschrieben. Werner hingegen schrieb stets in Großbuchstaben und schien sich, im Gegensatz zu Marco, tatsächlich an die begangenen Verbrechen erinnern zu können. Wenn ein Mensch über längeren Zeitraum Verwahrlosung und/oder Gewalt ausgesetzt ist, so setzt irgendwann eine Art Schutzreflex ein. Betroffene distanzieren sich von dem Ich, welches gerade gequält wird, um auf Dauer mit dem Schmerz umgehen zu können. Experten vermuteten, dass dies auch hier zuträfe. Die pädophile Neigung ließe sich nicht bestreiten, doch während Marco auf der Suche nach Zärtlichkeit, Verständnis und Wärme war, konnte Werner es nicht ertragen, sollten sich die Kinder wehren oder noch schlimmer, schreien. Womöglich hörte er sich in diesen Situationen selbst schreien, sah, wie ihn sein Stiefvater damals beinahe im Waschbecken ertränkte. Dann drehte Werner durch. Regelmäßig widerrief der Angeklagte seine Geständnisse mit der Begründung, er könne sich gar nicht an die Taten erinnern, also habe er sie auch unmöglich begehen können. Es war ein ewiges Hin und Her, ich verschone euch an dieser Stelle mit weiteren Details. Schlussendlich wurde sein Geständnis nun doch, trotz Widerruf, richterlich zugelassen und nachdem der erste Prozess hatte abgesagt werden müssen, stand Werner Ferrari letztendlich doch noch im Juni 1995, beinahe 6 Jahre nach dem letzten Mord an Fabienne Imhof in Wettingen vor Gericht. Als seine schriftlichen Geständnisse vorgetragen wurden, insbesondere der Ablauf seiner abscheulichen Taten, sprang der Angeklagte entrüstet auf und konnte nur mit einer Beruhigungsspritze wieder unter Kontrolle gebracht werden. Noch immer war es ihm nicht möglich, die grausame Wahrheit zu akzeptieren, dass in ihm ein Serienmörder schlummerte. Am 8. Juni wurde das Urteil verkündet. Werner Marco Ferrari wurde des 5-fachen Mordes im Fall Ruth Steinmann, Benjamin Egli, Daniel Suter, Christian Wittmer und Fabienne Imhof zu lebenslanger Haft verurteilt und in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg untergebracht. Zwischenzeitlich bekam der Fall neue Aufmerksamkeit, als 2 Journalisten begannen, die noch zahlreichen offenen Fragen im Fall Ferrari zu beantworten. Im Zuge ihrer Recherche stellten sie fest, dass es erhebliche Zweifel an Werners Täterschaft im Fall Ruth Steinmann gab. Der Mord, welchen er von Anfang bis Ende vehement bestritten hatte. Tatsächlich ließ sich in einem Revisionsverfahren im Jahre 2007 Werners Unschuld in diesem Fall beweisen. Sowohl der Gebissaufdruck auf Ruths Brust als auch das sichergestellte Schamhaar stammten nicht von Ferrari und so wurde dieser, zumindest in diesem Fall, freigesprochen. Der wahre Mörder sah Werner zum Verwechseln ähnlich, war allerdings bereits vor Jahren verstorben. So blieben es am Ende noch 4 Kinder, welche Werner Marco Ferrari nachweislich entführt, gequält und getötet hat. Einige der vermissten Fälle aus jener Zeit konnten bis heute nicht aufgeklärt werden, die Kinder gelten teils bis heute als vermisst. Ferrari, welcher wohl den Rest seines Lebens in der JVA Lenzburg fristen muss, schrieb den Eltern seines letzten Opfers einen Brief, in welchem er sein Bedauern über das Geschehene ausdrückte. Tatsächlich schafften diese es, dem Mörder ihrer Tochter zu verzeihen. Etwas, was ihm selbst wohl niemals gelingen wird. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich habe mich dazu entschieden, die Erzählung hier und da ein wenig abzukürzen, da der Fall recht komplex ist und zu viele Details in kurzer Zeit dem Hörerlebnis nicht unbedingt zuträglich sind. Sollten euch dennoch Zusatzinfos sowie Bilder zu den jeweiligen Fällen interessieren, dann schaut doch gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Ich würde mich außerdem sehr über eine positive Bewertung freuen, falls dir der Podcast gefällt. Wir hören uns dann hoffentlich in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut.